Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Herzlich willkommen zu den frechen Fragen, diesmal nicht an Chefärzte, sondern zu einem ganz besonderen Adventspodcast. Ich habe hier so eine kleine Anmoderation vorbereitet und je länger ich die dann quasi bespreche, werden Sie auch merken, wen ich hier habe, weil es geht um Pflege. Zu lange unterschätzt und jetzt im Fokus und alle wollen sie haben, die Pflegekräfte. Wenn es um so einen sensiblen Bereich wie die Gesundheit geht, dann wird dieser Fachkräftemangel sehr empfindlich wahrgenommen. Schwestern werden, so sieht man es auf Social Media, als Opfer harter Schichten. Influencerinnen aus der Pflege werden mit Kosmetiktipps sind zu sehen dort. Und wir möchten heute über die Pflege in der Zentralklinik sprechen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier zu Gast sind, also unser Studio haben, im Büro der Pflegedirektorin der Zentralklinik, Christiane Jenert. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Ja, jetzt mal eine ganz persönliche Frage, bevor wir in dieses, ich sag mal, hart umkämpfte Feld einsteigen. Wann wussten Sie denn eigentlich, dass Sie Krankenschwester werden wollen?
Das ist total witzig und ich weiß gar nicht, ob das so für viele zutrifft, aber ich war tatsächlich 6 Jahre alt. Und wir saßen in unserem alten Wartburg und sind an die Ostsee gefahren, in Sommerurlaub. Und da habe ich Matrosen gesehen und habe zu meinen Eltern gesagt, ich möchte Krankenschwester werden und ich möchte einen Matrosen heiraten.
Und hat das mit den Matrosen auch geklappt?
Nee, das hat nicht geklappt, aber zumindest der erste Teil.
Also 50-50 immer. Das ist aber auch schon was, das ist wunderbar. Sie haben eine Lehrzeit natürlich gehabt. Was waren denn so die prägendsten Erlebnisse dort?
Ich glaube, ich bin jetzt schon über 40 Jahre in dem Geschäft, in dem Beruf unterwegs. Und bei uns war es tatsächlich noch sehr oft so, dass Lehrjahre keine Herrenjahre waren. Und ich kann mich an viele Toiletten, die ich scheuern musste, mit furchtbaren Desinfektionsmitteln erinnern. Aber ich kann mich auch an tolle Lehrvisiten mit unseren Professoren in Gera erinnern, die damals schon was ganz Besonderes waren, wenn du so als Schüler angesprochen warst und er gesagt hat, erklären Sie mir bitte, was Sie hier auf dem Röntgenbild sehen. Und dann war man der Held des Tages, wenn man dem Professor eine gute Antwort geben konnte. Ja, das war so ein Teil. Aber wir hatten natürlich auch noch 10-Bettsäle. Und wenn man als 16-Jähriger auf einer Urologie da in Ausbildung war, war man plötzlich da in so einem Saal mit 10 urologisch kranken Männern. Und da war schon ganz schön Schwitzen angesagt.
Vor allen Dingen, wenn man so ein junges Mädel ist. Ja. Ich kann mich noch an diese, ich sag mal, DDR-Schwesternuniformen erinnern. Ja. Das war so rosa, glaube ich. Ne?
Ja.
Hatten die die Pflegeschülerinnen, hatten die noch mal was anderes an?
Ich glaube schon, dass wir noch andere Kittel anhatten, aber die waren dann weiß mit einem Streifen oder so. Ne? Also rosa war das Begehrte, wenn man dann endlich seinen Abschluss hatte.
Ja, ne? Und das war auch relativ kurz. Ne? Also es war für... Das war beinfrei, oder?
Das durfte man dann erst entscheiden, wie man das band, als wir ausgelernt haben. Aber bis dahin war strenge Kleiderordnung. Da hat Mutter Oberin genau darauf geachtet, dass da keine schwarzen Strumpfhosen zum weißen Kittel getragen wurden oder nicht die entsprechend flachen Schuhe mit Schnürriemchen und so weiter. Also zu unserer Lehrausbildungszeit war schon die Mutter Oberin noch so ein Heiligtum der Klinik.
Besser bekannt bei vielen als Öse, oder?
Das sind die Stationsleitungen.
Das waren die Stationsleitungen,
okay. Und das hat sehr oft meine Tochter in der Schule erzählt, was hat deine Mama für einen Beruf? Die ist Öse.
Sehr schön. Sie haben ja in verschiedenen Häusern gearbeitet und da kristallisiert sich natürlich auch raus, was einem wichtig ist auf der Arbeit. Was ist das bei Ihnen?
Ja, ich glaube, dass es zum Schluss immer wichtig sein muss, dass man den Patienten immer im Fokus hat. Also das ist, glaube ich, nicht etwas, was sich so leicht sagt einfach, aber wirklich auch bis heute der schwierigste Teil unserer Arbeit ist. Dass man nicht vergessen darf, in keinem Fall. Es geht immer um den, der da im Bett liegt und der, der unsere Hilfe braucht. Und dass man für den da ist und für den alles rundherum eigentlich gar nicht existent sein darf, sondern das Augenmerk des Tages muss auf dem Patienten liegen, für den man verantwortlich ist und dass es einfach um den gehen muss.
Das ist auch ein schönes Teammotto eigentlich, oder? So, wenn der Patient im Mittelpunkt steht.
Ja, und ich glaube schon, dass das auch ein Zeichen unserer Zeit ist, dass wir nicht so sehr uns um das rundherum beschäftigen sollten im Alltag und immer eine Diskussionsgrundlage suchen, warum was nicht geht, sondern dass der Patient eigentlich gar nicht spüren sollte, was in Politik los ist, was unserem Personal fehlt und was uns eigentlich so im Täglichen drückt, sondern er muss merken, es geht hier um mich und ich bin der, um den es geht in dieser Klinik und um dessen Wohl sich gesorgt wird.
Mhm. Nun haben Sie schon viele, viele Patienten auch erlebt in Ihrer Lehrzeit oder später als Stationsschwester. Sie haben vorhin von der Urologie gesprochen. Gibt es denn so Patienten, die Sie nie vergessen konnten, die sich quasi eingebrannt haben?
Ja. Ich glaube, in meiner Zeit als Intensivpflegekraft habe ich nächtelang mit meinen Kollegen an Betten gewacht, um zum Beispiel ein kleines Mädchen, ich sage jetzt mal ja, durchzubringen und die vielen Erkrankungen, die es mitbrachte, durch einen Verkehrsunfall. Wir haben nächtelang in dem Team gewacht und uns gebangt, dass alles gut geht über Nacht, haben mit den Eltern gelitten. Und also ich glaube, solche Nächte vergisst man nie. Oder wenn wir sehr, sehr lange um Patienten gekämpft haben, die ersten Patienten mit Adipositas-Operationen in Gera damals gemacht haben, die durch das Neuland, was wir damals begangen haben, erst mit den Sedierungseinheiten umgehen mussten, die sehr oft mitbekommen haben, was im Untergrund so alles passiert ist und die wir dann eingeladen haben, um daraus zu lernen, wie wir uns besser damit umgehen, dass die sehr oft schon bei uns waren im Hören und wie sich das anfühlt, wenn so eine Intensivtür zuknallt, dass das ein körperlicher Schmerz ist für die Patienten. Und das vergisst man, glaube ich, sein Leben lang nicht, wenn man solche Berichte von Patienten bekommt, was die so, ich sag mal, auch aushalten mussten in dieser Zeit und mitgemacht haben. Das berührt einen sehr und das prägt einen eigentlich bis heute, wenn es eben um das Wohlsein von Patienten geht.
So, Perspektivwechsel. Sie sind jetzt Pflegedirektorin. Ja. Wann wussten Sie, dass Sie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, also mehr sein wollten als eine Schwester, Verantwortung tragen wollten für Pflegepersonal? Und wie würden Sie diesen Weg, also wir sind ja jetzt in Ihrem Büro, also vom Bett an den Schreibtisch beschreiben?
Ich sage mal auf zweierlei Weisen. Auf die eine Weise, glaube ich, sehr klassisch, indem man den Beruf lernt und dann auf eine Intensivstation geht und sagt, ich möchte Fachschwester für Anästhesie und Intensivtherapie werden, indem dann es irgendjemand gibt, der sagt, da steckt noch mehr in dir. Magst du nicht eine Leitung einer Station übernehmen und auch den Weg dann noch beschreitet und eigentlich dann aus einer privaten Motivation heraus meinen Eltern zu zeigen, dass ich auch noch ein Studium hinkriege, dann studiert habe. Aber immer gesagt hat, ich möchte immer am Krankenbett bleiben, ich möchte bei meinem Patienten bleiben. Und das hat mir immer viel, viel Spaß gemacht und mir persönlich sehr viel gegeben, sodass ich mich auch während des Studiums nie irgendwo beworben habe. Und schlussendlich war es eine Mitstudentin, die gesagt hat, da ist eine Stelle ausgeschrieben, Mensch, mach doch mal, versuch doch mal. Ja, und jetzt bin ich hier.
Auch schon eine lange Zeit.
Ja, 6 Jahre in der Zentralklinik und 15 Jahre, dass ich jetzt diese Position einer Pflegedirektorin schon ausübe.
Ja, das ist, ja. Sie sind für über 400 Pflegekräfte verantwortlich hier an der Zentralklinik, ja, und nicht nur für die 400 Pflegekräfte.
Genau.
Ja. Kennen Sie denn jede Schwester, jeden Pfleger?
Ja, wie Sie sagen, das sind ja fast 500 Pflegekräfte und nochmal 250 aus dem medizinisch-technischen und Funktionsdienst, für die ich tatsächlich in der Verantwortung stehe. Ich glaube, ich kenne nicht jeden Einzelnen, aber was mir wichtig ist, und das wissen Sie ja auch, bei mir ist immer die Tür offen und jeder, der irgendein Anliegen hat, darf zu mir kommen und nimmt das auch sehr häufig wahr. Was wichtig ist, ist, glaube ich, dass jeder, der dann kommt durch diese Tür, glaubt, dass er für den Moment der wichtigste Mitarbeiter in der Klinik ist, um den es gerade geht und um dessen Anliegen es geht oder Frage, Bedürfnis, Wunsch oder was immer da eine Rolle spielt für das Gespräch, dass er der ist, um den es gerade geht und dass man ihm, glaube ich, das Wertvollste gerade schenkt, was ich sehr oft zur Verfügung habe und das ist Zeit. Und die nehme ich mir und das, finde ich, ist etwas, was Mitarbeiter sehr hoch schätzen. Und genau das ist dann, wo derjenige dann sagt, oh, woher kennen Sie mich eigentlich? Oder ach, Sie reden mit mir, als kennen Sie das alles von mir? Und ja, ich glaube, ich kenne viele persönlich. Und das ist so ein Ding von mir, dass ich mir das gut merken kann, wen ich schon mal gesehen und gesprochen habe. Und der Rest, der soll das gerne auch glauben.
Ja. Wie würden Sie denn Ihre Beziehung zu den Schwestern und Pflegern beschreiben? Also was soll man über Sie sagen, wenn man hier rausgegangen ist? Oder generell, was wünschen Sie sich da?
Ich glaube schon, dass unsere Beziehung gerade zum Pflegedienst, aber auch zu vielen Funktionsbereichen mittlerweile sehr warm und sehr herzlich ist. Ich glaube, wir haben ein Gefühl, dass wir uns unbedingt aufeinander verlassen können, dass da Wort gegen Wort steht. Also das, was ich glaube, dem ganz blind und auch, glaube ich, realistisch, was mir Pflegekräfte berichten, was mir Funktionsdienste berichten. Aber auch andersrum wissen die, dass sie sich auf mein Wort verlassen können, dass ich dafür stehe, wofür ich angetreten bin. Und das war vor 6 Jahren, dass mich im Grunde die Pflege berufen hat auf diesen Platz. Und das ist mir bis heute ganz wichtig.
Ja.
Und da wäre ich ganz emotional, weil das wirklich etwas ist, was uns trägt.
Ja.
Natürlich weiß auch jeder, dass ich mal streng sein kann, weil wir haben ja einen Auftrag, wir haben eine Aufgabe und auch der müssen wir uns stellen. Mhm. Und da geht es um Qualität, da geht es um Hygiene, da geht es um Fortschritt, da geht es um Vision. Und ich glaube, das ist etwas, was ich natürlich auch umsetzen muss und will für unseren Konzern, für unser Haus. Aber ich würde das nie tun, wenn ich nicht das Gefühl hätte, die anderen gehen das mit. Mhm. Und ich möchte immer, dass es verstanden wird und dass das eben alle mittragen.
Dieses mit Haut und Haar, diese, wie soll ich sagen, diese Emotionalität, ist das auch Ihre Hauptmotivation für vieles?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Aber ich bin auch, wie soll ich denn sagen, manchmal, ich sage jetzt mal, einfach abzuholen. Wenn ich Ihnen ein Beispiel bringen darf, am Samstag war 50 Jahre Rhön. Und ich durfte in Bad Neustadt bei der Veranstaltung dabei sein. Und wenn so zwei solche Visionäre wie Herr Große-Bröhrmann und eben unser Eugen Mönch auf der Bühne stehen und erklären oder sich gegenseitig, wie soll ich denn sagen, wertschätzen für das, was sie in ihrem Leben geleistet haben. Und Herr Mönch eben aus so einer 66 Mitarbeiter Reha-Klinik so ein Imperium geschaffen hat und Herr Bröhrmann ihn dafür lobt und auch wirklich mit lieben Worten abholt, was er für ein Visionär ist, dann holt mich das ab und motiviert mich das, daran weiterzuarbeiten. Ich hatte die große Ehre und durfte dann auch nochmal unter 4 Augen mit ihm sprechen. Und mich haben 2 Sachen sehr beeindruckt. Er hat gesagt, Vision und Vorwärtsgehen ist das, was diese Kliniken geschaffen hat. Und er sagte da so, gehen bedeutet ein Bein in die Luft zu nehmen und einen Schritt zu tun. Aber eben auch auf dem anderen Bein zur selben Zeit wackelig zu stehen. Das unternehmerische Risiko, das Wagnis, Visionen nach vorne zu tragen und diese eben zu wagen. Das war toll für mich als Gleichnis. Und das andere, dass er sagte, naja, mit meiner Rede heute habe ich wieder viel Input gegeben, was ich mir noch erhoffe. Aber ich kann ja gar nichts mehr davon erledigen. Das habe ich jetzt so einfach an Sie übertragen. Das ist mir eigentlich ein bisschen peinlich. Und da habe ich gesagt, wieso? Wenn Sie wollen, dass Ihr Unternehmen weitergetragen wird von uns, die wir gerade im Moment das tun, dann müssen Sie uns doch sagen, lauft los, nimmt das Bein hoch und tut's. Und das fand ich toll.
Ist ein Auftrag.
Ja.
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 Das klingt so, das ist vorbildhaft. Ja. Spielen Vorbilder in Ihrem Leben eine große Rolle?
Jetzt nicht spezifisch, dass ich mich nach einem richte, aber solche Dinge geben mir immer wieder den Anlass, weiterzumachen, vorwärts zu machen, weiter für das, wofür ich eben stehe, zu brennen. Und ich glaube, da hat mir Herr Münch gestern nochmal oder vorgestern so einen richtig schönen Kick gegeben, hat gesagt, halte das hoch und bringt es weiter in die Zukunft.
Das Gute zu sehen und sich daran zu orientieren und sich auch begeistern zu lassen.
Ja.
Ja. Die Frage schwirrt mir gerade durch den Kopf. Könnten Sie eigentlich jetzt noch ad hoc am Bett arbeiten, nach den, ich sag mal, aktuellen Leitlinien?
Ich glaube, dass ich durch mein Qualitätsmanagement und das, was ich so begleite, da schon recht tief dran bin. Aber wenn ich auf die Station gehe, sage ich immer, hier, Schülerin, drittes Lehrjahr, schickt mich, gibt mir Aufgaben. Das kriege ich schon hin. Und als ich, das ist vielleicht jetzt auch schon ein Jahr her, mal auf der Intensivstation ausgeholfen habe und gucken wollte, wie dort gearbeitet wird oder was so denen ihre Themen sind über den Tag, hat die Schwester dann zumindest gesagt, wir würden Sie einstellen.
Das ist ein wunderbares Kompliment.
Ja, ja. Ich glaube, das geht noch ganz gut. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt so das ganz zutrauen, aber ich glaube, unterstützen, tatkräftig unterstützen, kann ich immer noch.
Ja. Ja. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang, ich habe ja auch mal, ich sag mal, aushilfsweise und auch um darüber zu schreiben, auf der ITS gearbeitet. Und das, was ich dort bei den Kolleginnen und Kollegen erlebt habe, hat ja eigentlich überhaupt nichts von dieser auch medial korportierten Opferrolle zu tun, sondern im Gegenteil. Das sind herzliche Pragmatiker, das sind Leute, die machen gern ihren Job, die haben, ich sag mal, eine super Kollegialität, da passt jeder auf den anderen auf. Was halten Sie denn von dieser Opferrolle von Pflegekräften, die dann auf Instagram zu sehen sind, total verheult nach einem Dienst und so? Was halten Sie davon?
Also grundsätzlich, ich sage jetzt mal, gar nichts, um es ganz deutlich zu sagen. Und ich glaube auch nicht, dass das die Mehrzahl unserer Pflegekräfte trifft. Also weder für die Zentralklinik noch allgemein glaube ich das. Und es ist wie an vielen Stellen, dass da wirklich Themen, ich sag mal, gehypt werden, die uns auch weder helfen noch vorwärts bringen, noch irgendwie nützlich sind für den Stand der Pflege. Das bringt uns eher eine Abwärtsspirale in der Außensicht, sodass junge Menschen sich für diesen Beruf gar nicht mehr begeistern können. Und diese schwere Last, die da kolportiert wird, nicht tragen wollen. Das trifft für die Mehrzahl der Pflegekräfte, glaube ich, überhaupt nicht zu. Und sollte bei uns in unserem beruflichen Selbstverständnis auch überhaupt keine Rolle spielen. Also wir sind, glaube ich, eine starke Berufsgruppe, die über die Jahre sich in dieses Jammertal, ich sag mal, politisch hineingedrängt gefühlt hat und das auch bedient hat. Aber wenn wir uns nicht selbst aus dem Schopf daraus ziehen, wird es niemand anderes für uns tun. Und genau das haben, glaube ich, viele Pflegekräfte hier im Haus begriffen, dass wenn sie nach Hause gehen und aller Welt erzählen, wie ganz furchtbar so der Lebensalltag einer Gesundheits- und Krankenpflegerin oder wie auch immer es heutzutage jetzt bezeichnet wird, ist, dann wird sich die Wahrnehmung nicht ändern. Dann werden wir nicht junge Leute für die Ausbildung gewinnen können. Dann werden wir uns immer weiter in unserem eigenen Kreisel drehen und den Strick enger ziehen. Aber wir müssen nach draußen gehen und sagen, es ist so ein toller Beruf. Wir können so viel Gutes tun. Wir können, in welchem Beruf kann man sich sinnhaft oder sinnstiftender ausleben als in diesem? Und das, genau das sind die Werte, die wir im Moment versuchen, jungen Leuten wieder beizubringen, die wir zu uns ans Haus holen mit unseren Escape-Tagen, um denen zu zeigen, Pflege kann Spaß machen und genau Teamarbeit kann Spaß machen. Und das, was Sie von Intensivstationen berichten, ist genau das Richtige. Das sind Teams, das sind Menschen, die zusammenhalten, die sich beruflich wie privat verstehen und die ja so ein Selbstverständnis von sich und ihrer Zunft haben, die nach wie vor von Stolz ist, geprägt ist. Ja. Und das ist doch was ganz Tolles.
Ja, die sich auch gegenseitig auffangen in schwierigen Situationen.
Ja, und das muss Pflege sein. Auch das ist das, was ich immer sage. Wir sind sozial engagierte Menschen und das sollte nicht nur für unsere Patienten gelten, sondern auch für unser Miteinander.
Mhm. Mhm. Ein Teil dieses etwas verzerrten Bildes, auch medial, ist ja immer der Vorwurf, Pflegekräfte verdienen zu wenig. Und ich habe natürlich im Vorfeld, man recherchiert immer so, ganz nett. Also man muss mal sagen, also Schwestern und Pfleger in Krankenhäusern verdienen überdurchschnittlich viel im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen, muss man einfach mal konstatieren. Bereits auch schon in der Ausbildung.
Ja.
Ja. Das weiß kaum jemand. Und muss man das auch einfach bekannter machen, dass man auch finanziell sehr gute Möglichkeiten hat in einem Krankenhaus?
Ich weiß gar nicht, ob ich sag mal, das ist allgemein bekannt, Geld ist nicht immer der größte Motivator. Ja? Ich glaube, Pflegekräfte sind per se Menschen, die schon immer intrinsisch motiviert sind, ich sage jetzt mal, gute Dinge zu tun, um das mal so ein bisschen nebelhaft auszudrücken. Was es, glaube ich, schwierig macht, ist Verantwortung. Verantwortung und Verlässlichkeit sind so zwei Dinge, die, glaube ich, in diesem Beruf eine wahnsinnig hohe Rolle spielen. Mhm. Ne? Also das sehen wir sehr oft, wenn dieser Beruf ja begonnen wird zu lernen. Ne? Morgens aufstehen, pünktlich auf Arbeit sein, Vereinbarungen einzuhalten, die man getroffen hat. Das sind so die ersten Schwierigkeiten mit 16.
Frühdienst macht Spaß, ja.
Oder ja, am Wochenende eben dann nicht ausgehen zu können, weil Dienstzeit ist, ne? Und sehr oft dann eben trotzdem nochmal angerufen zu werden, um vielleicht doch für die Patienten nochmal da zu sein, weil ein Kollege krank geworden ist. Das sind so die Dinge, die in unserem Beruf eine Rolle spielen, für die man brennen muss. Und ja, viele Pflegenden glühen förmlich, wenn sie diese Ausbildung gut abgeschlossen haben und in dieses Berufsbild dann in diesem Berufsbild aufgehen. Und das macht nach wie vor Spaß zu sehen. Und da ist, glaube ich, nicht die Zahl das Ausschlaggebende, die auf dem Lohnzettel steht. Ich glaube schon, ja, jeder braucht heutzutage ein gutes Geld, um in unseren Bedürfnissen, die wir so alle haben, in unserem Leben zurechtzukommen. Aber ich glaube nicht, dass der finanzielle Anreiz für die, die es erlernen, wirklich das Ausschlaggebende ist. Sondern wirklich das Bild nach außen und das, was es dafür braucht, nämlich ein riesengroßes Herz.
Mhm. Ja. Es sind ja viele Auszubildende, die entweder im ersten Lehrjahr oder im zweiten Lehrjahr dann abbrechen. Und man hat mitunter den Eindruck, das liegt gar nicht so sehr daran, dass jetzt jemand feststellt, dass er, ich sag mal, mit Menschen nicht arbeiten kann oder vielleicht auch, ich sag mal, mit den Ausscheidungen von Menschen nicht arbeiten kann, sondern eher, wie Sie schon sagten, früh aufstehen beim Frühdienst, weiß ich nicht, um 4, 4:30, je nachdem, wann ich da sein muss. Ich muss ja auch um 5:30 da sein. Woran liegt's denn?
Es gibt ja viele Studien und Tatsachen, die belegen, dass viele Pflegekräfte, die in diesen Beruf gehen, schon von frühesten Kindheitsbeinen an diese Intention wachsen. Ne? Und sie wachsen sehr oft aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Und wir haben wirklich viele junge Leute, die wir während der Ausbildungszeit auf einen anderen Fokus bringen müssen, weil ganz einfach die Motivation, diesen Beruf zu erlernen, keine krankhafte Sucht sein darf nach Aufmerksamkeit für sich selbst, oder das sogenannte Helfersyndrom ist etwas, was uns da jetzt sehr häufig entgegenschlägt. Jugendliche, die in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit sich immer beweisen mussten, immer zeigen mussten, wer sie sind und was sie können, die in diesen Berufszweig dann einsteigen, um eben das wiederzubekommen. Ne? Also ich habe dir Gutes getan und jetzt widerfährt mir Gutes. Und das ist grundsätzlich die falsche Motivation. Ja? Also ich glaube, das kristallisiert sich dann eben sehr zeitig heraus in der Ausbildung, dass das dann nicht der richtige Weg für diesen Beruf ist. Und ich glaube, davon gibt es sehr viele junge Menschen im Moment. Und das hat was mit unserer Lebenssituation im Allgemeinen zu tun, in unserer Gesellschaft, dass viele junge Menschen nach, glaube ich, Anerkennung hungern und diese in den letzten Jahren zu wenig bekommen haben, ob es familiär oder in unserem politischen Orbit ist, und dass das der falsche Weg ist und wir das auch erst merken, wenn wir so im ersten, zweiten Lebensjahr mit ihnen arbeiten und sie versuchen eben zu Krankenschwestern und Pflegern heranzubilden.
Generation Z ist ja dafür bekannt, dass sie keine 40 Stunden mehr arbeiten will und Work-Life-Balance und so weiter und so fort. Also die entsprechenden Videos auf Social Media dürfte jeder inzwischen gesehen haben. Mhm. Machen Sie diese Erfahrung auch bei den erfolgreichen Absolventen der Ausbildung?
Bei den richtig erfolgreichen nicht, weil die brennen und wollen loslegen. Und auch die haben wir Gott sei Dank. Also wir haben schon ein paar tolle Absolventen haben dürfen in den letzten Jahren. Und aber auch die anderen Erfahrungen sind, nach dem Lehrlingsentgelt jetzt ein Schwesterngehalt zu bekommen, dann, das gemeint wird, es reichen auch 35 Stunden. Oder wir machen jetzt nochmal ein Sabbatical für ein Jahr und gehen erst nochmal ins Ausland oder wollen erstmal noch 2 Monate gar nichts machen. Also die vielfältigsten Dinge kommen da auch schon bei uns unter, ja.
Okay. Die Zentralklinik hat ja sukzessive auch den Anteil von Auszubildenden, die jetzt nicht aus dem Inland kommen, erhöht. Ja. Sehr, sehr erfolgreich. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit den Azubis gemacht bisher?
Die internationalen Azubis haben sehr oft ein ganz breites Lächeln auf dem Gesicht. Weiß auch nicht, ob das die Sonne des Südens ist oder was da ist. Also wenn man denen begegnet, die sind sehr freundlich, sehr zugewandt und sie sind vor allem sehr lern- und wissbegierig. Also so eine Woche Ausbildung in der Schule und dann samstags ein halbes Jahr noch Sprachkurs zusätzlich, damit sie gut bei uns ankommen, damit sie sich gut integrieren können, damit sie ihre Prüfungen alle gut bestehen. Es ist schon eine hohe Disziplin. Und zusätzlich ist es dann oft so, dass auch die schon Familien zu Hause haben, die da warten. Und sie wollen eben unbedingt erfolgreich sein, um ihre Familie nachzuholen und denen eben auch ein besseres Leben zu Hause zu ermöglichen. Und dieser ganze Druck, aber trotzdem diese Freundlichkeit, diese Aufgeschlossenheit, das ist schon richtig bemerkenswert.
Mhm. Ja. Ja. Jetzt kommen wir auf Weihnachten. Sie sind jedes Jahr Heiligabend sind Sie in der Klinik. Welche Bedeutung hat das für Sie?
Das ist, glaube ich, etwas, was entstanden ist aus meinem Dasein noch als Krankenschwester. Wir haben unsere Pflegedirektorin damals nur zu Gesicht bekommen, wenn es irgendwelche Negativanlässe gab oder dann zu, ja, wie gesagt, so gesetzten Zeitpunkten. Und ich habe immer gesagt, ach, ich würde mir mal wünschen, dass jemand sieht, dass wir auch feiertags und sonntags hier sind und dass wir da ja viel von unseren Familien abverlangen. Und da habe ich mir geschworen, das soll mal bei mir so sein, dass ich gerade auf diese Art nochmal Wertschätzung meinen Mitarbeitern entgegenbringe oder denen der Klinik, indem wir genau an so einem heiligen Abend oder an so einem Feiertag für sie da sein und die Runde machen und uns bei ihnen für ihre Arbeit bedanken.
Ich kann mir vorstellen, das ist sehr gemütlich auch dann hier in der Klinik, oder?
Na ja. 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 Wir haben schon den einen oder anderen Kollegen, die uns dann mal sagen, was ihnen so übers Jahr auf der Seele brennt.
Gut, also Bescherung im weitesten Sinne.
Bescherung, genau. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die sagen, und das war so beeindruckend, gerade auf einer Intensivstation, als wir da Weihnachten waren und es war Corona-Zeit und es war für alle ein furchtbares Jahr gewesen. Und dann kam so eine Mitarbeiterin eben strahlend auf uns zu und hat gesagt, und heute ist Heiligabend und heute ist mal alles gut.
Das ist gut. Heiligabend gibt es auch Geschenke. Was wünschen Sie sich denn zu Weihnachten? Also sowohl privat für die Klinik hier und vielleicht auch ja, von der Politik, weil es stehen ja große Reformen wieder an. Ja, was wünscht sich Christiane Jenert?
Ja, privat für meine Familie ganz klar ganz, ganz viel Gesundheit. Dass es uns wirklich allen gut gehen möge im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren. Das ja, war, glaube ich, etwas, was mich privat sehr in diesem Jahr belastet hat. Aber Gott sei Dank, es wird gut am Ende und ich bin dafür dankbar. Und ja, da wünsche ich mir natürlich noch viel mehr solche guten Momente im nächsten Jahr. Das ist für mich ganz wichtig. Für die Klinik, wie es vorhin schon gesagt hat, dass sie die Zeiten dieser großen Umschwünge, die es jetzt für die Krankenhauslandschaft geben soll, mutig und innovativ gestaltet. Dass wir uns da trauen, mutig zu sein, neue Dinge anzupacken, neue Dinge zu wagen. Und natürlich, dass wir als Klinikleitung dann das Ganze in sicheren Hafen steuern für das nächste Jahr. Das wünsche ich mir. Und für die Politik, ja, da habe ich so viele Wünsche. Der eine ist, dass sie ihr Versprechen hält, was duale Finanzierung angeht, dass ihnen mal wieder bewusst wird, wie viele Millionen und Milliarden gerade von privaten Krankenhausträgern in dieses System zurückgegeben wird, ohne dass Politik da in der Verantwortung bleibt und die Hälfte mit finanziert. Davon kann über Jahre schon keine Regel mehr sein. Und ja, auch zum Beispiel, dass sie uns als Krankenhäuser nicht unterstellt, böswillig nur an Gewinnoptimierung zu denken, sondern einfach auch an das Wohl der Patienten. Und dass wir unsere im Moment nicht gesicherten Systeme im ambulanten Bereich oft auch in der Klinik abbilden müssen, um einfach für den Patienten da zu sein und nicht um irgendwie Dollarzeichen in Augen zu haben, sondern dass es gerade mit und wegen Corona in den letzten Jahren so viel Nachholbedarf an Untersuchungen und Check-ups und sonst was gibt, wo die räumlichen Strukturen im ambulanten Bereich gar nicht mehr da sind. Also das wünschte ich mir sehr, dass es in unserer Gesundheitspolitik mal wieder um den Patienten geht.
Mhm. Mhm. Zum Schluss mache ich noch drei ganz spontane Fragen. Weihnachtsmarkt, Glühwein oder Grog?
Glühwein.
Plätzchen oder Lebkuchen?
Oh, am liebsten selber gebackene Plätzchen.
Mhm. Riesenrad oder Autoscooter?
Riesenrad.
Gans oder Ente?
Ente.
Und genau, Schmücken des Weihnachtsbaumes vor dem 24. oder am 24.?
Vor dem 24. Ich muss die Kuschelmomente im Glanze der Lichter genießen.
Und schöner hätte ich das jetzt nicht formulieren können als Schlusswort. Frau Jenert, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr, erfrischende, sehr emotionale und auch sehr warme Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, dass wir das durften miteinander. Dankeschön.